Muss es einmal im Leben ein Marathon sein?
Darf ich antworten? Jetzt trotzdem?
Ja, aber...
Ja. Ich antworte mit einem Wort. Nein.
Okay.
Ela? Aber man sollte es schon anstreben.
Ist das deine Meinung?
Hallo und herzlich willkommen zu Runner's World Podcast Folge sage und schreibe Nummer 124. Die Frage ist, worum geht es heute? Es geht um viele Fragen. Unsere Tacheles-Fragen nämlich, die wir allmonatlich im Magazin stellen. Und das sind ja Fragen, bei denen es tatsächlich keine richtige oder falsche Antwort gibt. Insofern ist die Antwort auch ein Stück weit immer eine persönliche Meinung, die wir da eben normalerweise von unseren Leserinnen und Lesern abfragen. Heute geben drei Menschen aus der Redaktion ihre Antworten auf diese Fragen. Und zwar sind das Martin Grüning, Henning Lehnertz und ich, Ela Wildner. Uns hört ihr also jetzt in dieser Folge, mit der ihr hoffentlich ganz viel Spaß habt.
Kein Bier, keine Apfelschorle.
Keine Ablenkung.
Keine Ablenkung.
Nur Wasser. Und ein einsamer Topf in der Mitte.
Das ist der Lostopf.
Viel Spaß beim Schneiden.
Ihr freut euch schon richtig, ne?
Juhu.
Sehr spannend, dieser Topf in der Mitte. Ich glaube, es wird eine sehr spannende Folge. Henning hat schon angekündigt, unpopuläre Meinungen äußern zu wollen.
Oh Gott, oh Gott, oh
Gott. Nee, ich habe mich umentschieden. Ich werde heute mir sehr viel Zeit beim Beantworten der Fragen lassen. Erstmal in mich gehen, wirklich drüber nachdenken, bevor ich einfach irgendwas sage, was ich später vielleicht bereue. Das kennt man so gar nicht von mir.
Nee, ich bin sprachlos.
Ja, ich auch.
Ich auch.
Na gut, dann müssen wir wohl mal anfangen, damit wir genug Zeit haben. Wir erklären vielleicht kurz die Spielregeln. Wir reden heute Tacheles, mal wieder. Wir haben das vor einer ganz, ganz langen Zeit schon mal getan. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, nachzugucken. Und zwar Ende 2020.
Ist ja noch gar nicht so lang.
Das ist, ja. Auf jeden Fall haben wir zu diesem Zeitpunkt einmal eine Lostrommel erstellt mit allen unseren Tacheles-Fragen aus dem Heft. Also wer es noch nicht weiß, es gibt uns ja auch als Heft am Kiosk unter anderem zu kaufen. Und da stellen wir allmonatlich einmal eine bewegende Frage. Wir nennen sie eben Tacheles-Frage, die wir dann von unseren Leserinnen und Lesern beantworten lassen. So.
Ja. Und heute stellst du uns diese Fragen.
Und heute...
Wir uns. Ela ist mit dabei.
Ja.
So eine Reihe um. Alle drei.
Ja, klar.
Reihe um. Also okay. In der Mitte steht dieser besagte Topf. Da sind jetzt alle Fragen ab Ausgabe 11, 20
drin. Es ist wirklich
drin.
Ein Topf. Also es ist wirklich ein Topf mit einem Stiel, Henkel. Wie nennt man das?
Ja.
Ja. Nee, ein Henkel ist nicht ein Stiel.
Und so ganz professionell draufgeklebt. Tacheles.
Ja, ich gestern schon in mühsamer Arbeit vorbereitet. Tatsächlich. Tada.
Das sieht lecker aus.
Da wir monatlich erscheinen, sind das ganz schön viele Fragen, die seit 11.2020 da gestellt worden sind.
Ja, wir gucken mal, wie viele wir schaffen.
Über 30, ne? Irgendwie sowas.
Ich habe das gestern irgendwann ausgerechnet. Ich glaube, es waren 32.
32 Fragen.
Gott.
Okay.
Die müssen wir ja nicht alle machen.
Du hast aber einen großen Vorteil, Martin, weil du betreust die Rubrik ja im Heft.
Ja, genau.
Und kennst daher alle Antworten, die da so ankommen von unseren Leserinnen und Lesern. Und das ist ja total unfair, weil diese Antworten beleuchten das Themengebiet ja von allen möglichen Seiten.
Genau, es gibt da ja selten richtig oder falsch oder ja oder nein, sondern es werden Meinungen gebildet. Und es ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Auf manche Fragen gibt es, ich übertreibe nicht, hunderte Antworten bzw. Zusendungen und zu manchen gibt es 15.
Wählst du dann immer die aus, die deiner Meinung am ehesten entsprechen?
Nein, tatsächlich nicht. Das ist gut, dass du das ansprichst. Nein, ich versuche sehr, sehr, sehr korrekt, das Meinungsbild auch in diesen veröffentlichten Meinungen abzubilden, was allgemein einging. Also wenn die Meinung, die am meisten zugesandt wurde, die wird auch überwiegend im Heft dann repräsentiert. Mhm. Nee, das ist schon immer...
Und die Meinung des Monats? Es gibt ja immer eine Lesermeinung des Monats.
Die küre ich ganz alleine immer.
Aber die ist ja schon irgendwie immer sehr ausgewogen.
Genau.
Ne? Also so,
genau.
Nicht nur bewertend, sondern ja, analytisch beinahe. Ne? Also pro und contra so ein bisschen.
Ja. Ja.
Na, ich bin mal gespannt, ob wir das ähnlich gut hinbekommen wie unsere Leserinnen und Leser.
Eher nicht.
Und wie unpopulär ich mich heute mache.
Ich bin gespannt.
Okay, Wir machen jetzt den Modus, wir geben den Topf dann reihum.
Geben wir ihn wirklich reihum, weil das macht so Krach?
Ja, also gedacht.
Okay.
Heißt, wir ziehen alle nacheinander eine Frage.
Finde ich gut.
Und wer antwortet als Erster? Prescht man vor, oder?
Ja.
Okay.
Dann werde ich mich heute zurückhalten.
Aber Martin darf anfangen.
Ich ziehe als Erster?
Ja.
Okay. Oh, krass gut vorbereitet, muss man sagen. Oh, spannendes Thema und so aktuell, obwohl es vom September 2022 ist. Sollte man im Schulsport Noten geben?
Sehr gute Frage.
Naja, es ist jetzt im Zuge der Diskussion zu den Bundesjugendspielen, die ja gerade geführt wird, also sind die noch zeitgemäß, werden da nicht die Kinder, die nicht so sportlich sind, stigmatisiert? Ist das ja wirklich ein tolles, spannendes Thema. Ich habe dazu eine klare Meinung.
Ja, dann raus damit.
Soll ich?
Natürlich. Ja, ich habe auch eine klare Meinung, aber du darfst jetzt zuerst. Weil du
ich ja sage ja, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und so wie man in Mathe und in Deutsch und sogar in Kunst Noten bekommt, so sollte man die ruhig auch im Schulsport bekommen. Aber ich fand das ganz gut. Zu meiner Schulzeit war das so, ja, das ist schon 5 Jahrzehnte her, dass wir schon damals Lehrerinnen und Lehrer hatten, die eigentlich niemals eine Note schlechter als 4 im Sport vergeben haben. Also eine 5 oder 6 gab es nie, selbst wenn jemand irgendetwas gar nicht konnte. Aber ich bin auf jeden Fall für Noten im Schulsport, ja.
Ich bin total dagegen.
Gut.
Wirklich,
tatsächlich. Ja, ja, ja.
Aber
ja,
weil ich auch gegen Noten in Deutsch, Mathe und allem Weiteren bin. Ich
finde, das ist interessant.
Ich finde, das bildet einfach nicht genug ab. Deswegen finde ich das System einfach nicht gut und finde das im Sport erst recht nicht gut, weil ich zugegeben ja jetzt auch nicht die wettkampforientierteste Läuferin bin, sondern für mich einfach der Spaß und der Ausgleichseffekt total im Vordergrund steht. Und ich finde, so eine Bewertung nimmt einem da ganz viel.
Also das wird ja auch immer von denen berichtet, die im Sport nicht gut waren, dass der Schulsport ihnen den Sport fürs Leben verleidet hat. Also das wurde jetzt auch im Zuge dieser Bundesjugendspiele-Diskussion wurde das wieder ganz viel auch diskutiert und habe ich das immer wieder auch gelesen als Meinung.
Jetzt muss ich mich äußern, ne?
Mhm.
Jetzt mache ich mich unpopulär. Nein, ich bin tendiere auch eher dazu, weiterhin Noten zu vergeben und auch Bundesjugendspiele weiterhin stattfinden zu lassen, weil ja, die Noten sollen gar nicht unbedingt abbilden, meiner Meinung nach, ob man wirklich etwas gut kann oder nicht, sondern ob man sich anstrengt, ob man irgendwie sich Mühe gibt, irgendwas zu erreichen. Und das gilt ja irgendwie in allen Teilen des Lebens. Ich selber war super schlecht in Kunst, konnte mich so sehr anstrengen, wie ich wollte und habe immer eine schlechte Note bekommen. Und ich war jetzt auch nie der Allerbeste in Sport. Also gerade bei so Ballsportarten wurde ich auch nicht als Erster gewählt, auch nicht als Zweiter und auch nicht als Dritter. Und hatte trotzdem total viel Freude daran. Und das hat mir auch irgendwie, haben mir auch nicht die Noten irgendwie versaut. Ja, deswegen, ich bin dafür, das weiterhin stattfinden zu lassen. Und Sport an sich ist ja auch was Gutes und was Positives, etwas, was man unbedingt braucht. Und wenn man in der Schule gar keinen Sportunterricht mehr hat, was ja eh schon auch irgendwie zu dem Thema gehört, dass Sport immer wieder ausfällt. Ich bin dafür. Weiterhin Noten, weiterhin Schulsport, weiterhin Bundesjugendspiele.
Wir müssen ja jetzt nicht irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen.
Nee,
ne?
Eigentlich nicht.
Ne? Ja, dann, das wird schwierig.
Nee, gut. Dann ist eigentlich die nächste Frage schon dran, oder nicht? Du bist die Spielleiterin.
Ja, ich denke. Ja, es ist natürlich kein richtiges Spiel, weil es hat am Ende tatsächlich leider niemand gewonnen, um mal ein bisschen Spannung rauszunehmen. Oh, aber vielleicht ist es ja trotzdem spannend, welche die nächste um einen Frage ist.
Na gut.
Nee, also wenn du nicht aussteigen willst, dann darfst du jetzt eine Frage ziehen.
Ach so, zieh mir mal eine, Martin, der Topf steht so weit weg. Ja, okay, danke.
Nee, den gebe ich dir rüber.
Okay. Aus der Oktoberausgabe 22 kommt die Frage, wie viel Laufen verträgt die Partnerschaft?
Oh, du Gott. Okay. Hoffentlich muss ich nicht anfangen.
Ich fange einfach mal an, auch wenn ich vorhin gesagt habe, ich fange nie an. Ist wahrscheinlich so gemeint, einer der beiden Leute in einer Partnerschaft läuft, der oder die andere nicht. Und ja, keine Ahnung. Ich habe da eigentlich, ja, jeder soll sich und seinen Lebenstraum erfüllen. Und wenn jemand Bock hat zu laufen und dafür 10 Stunden in der Woche investiert oder noch mehr, soll er das gerne tun, finde ich, solange er dem Partner, der Partnerin auch ihren Freiraum gibt, sich selbst zu verwirklichen. Also ich finde nichts schlimmer, als sich in einer Partnerschaft irgendwie einzugrenzen, um irgendwie dem gerecht zu werden, was der andere von einem erwartet. Also gerade wenn man sich dann selbst aufgibt, also wenn man läuft und gerne läuft, dann soll man das tun. Und wenn man irgendwie Bock hat, keine Ahnung was, zu klettern, dann soll man klettern. Und am besten macht der Partner, die Partnerin das mit. So, dann kann man Zeit gemeinsam verbringen. Und wenn nicht, dann muss man sich den Freiraum irgendwie holen. Also ich fände es total einschneidend, wenn meine Frau mir das Laufen irgendwie madig machen würde, dadurch, dass sie mir da irgendwie Schuld einredet. Ich hatte das ja mal im Freundeskreis, dass tatsächlich ein sehr begeisterter Läufer da so gar keinen Rückhalt von seiner Frau bekam. Und die das sogar ziemlich albern fand, dass er ständig am Wochenende irgendwie zu Wettkämpfen fuhr. Der war auch sehr gut, also der gewann auch mal. Und wenn er dann nach Hause kam, irgendwie mal da, ich habe hier ein Rennen gewonnen oder bin Zweiter oder Dritter gewonnen, dann hat seine Frau gesagt, ja gut, danke, jetzt bringen wir den Müll raus. Das hat ihn so gar nicht interessiert. Ja, und die sind auch heute nicht mehr zusammen. Also von daher, ja, nee, unbedingt.
Dann verträgt die Partnerschaft ja nicht so viel Laufen.
Nee, in dem Fall nicht, aber jetzt hat er eine Partnerschaft und da ist das, spielt das Laufen eine große Rolle. Von daher finde ich es schwierig, wenn einer der beiden in der Partnerschaft da nicht den Freiraum ermöglicht und das Verständnis hat, wenn man viel laufen möchte oder ein anderes Hobby hat, was sehr zeitintensiv ist.
Henning ist richtig engagiert.
Ja, was soll ich denn sagen?
So sollen wir nicht einfach nur Henning immer antworten lassen.
Wir kommen dann in einer Stunde wieder.
Ja, was sagst
ja,
du?
Ja, nee, ich fand das auch schon sehr ausführlich. Ich glaube auch, es ist ein totales, es kommt drauf an, also wie es eben auf beiden Seiten aussieht. Also wenn der eine läuft, der andere nicht, ist glaube ich schwierig so, wenn dann gar kein Gefühl dafür da ist, dass es jetzt wirklich cool ist, einfach 2 Stunden durch die Gegend zu rennen. Das ja, muss man dann vielleicht nicht verstehen können, aber mindestens akzeptieren. Aber noch schöner ist es natürlich, wenn man es irgendwie verstehen kann und im besten Fall vielleicht auch einfach gemeinsam läuft als Hobby. Denn irgendwie ist es ja auch viel Zeit, die da drauf geht. Und ja, irgendwie so.
Ich finde, die Partnerschaft verträgt genauso viel Laufen, wie derjenige, der läuft, bereit ist, dem anderen auch für seine Hobbys an Zeit zu geben. Und wenn das sehr einseitig verteilt ist, was durchaus mal beim Laufen passieren kann, ist es ungut. Also ich bin mit dieser Frage schon öfters auch natürlich konfrontiert worden. Nicht ich persönlich, noch nie. In meinen Partnerschaften war das immer klar, dass auch gelaufen wird. Also wenigstens auf meiner Seite. Nee.
ich glaube auch auf der anderen Seite.
Aber ich bin schon, auch wenn man es vielleicht gar nicht von mir erwartet, ich bin da schon ziemlich hart. Also wenn man eine junge Familie hat und gerade ein Haus baut und beruflich noch Karriere macht und dann noch erwartet, dass alle die mit mir da in einer Beziehung sind, also die Kinder und der Partner, die Partnerin, auch noch auf mich verzichten, weil ich mich auf einen Marathon vorbereite und jeden Tag laufen gehe, das passt dann einfach nicht. Also ich finde, das passt dann bei denen, die mit dem Laufen Geld verdienen, aber sonst nicht. Also es gibt so ein gesundes Maß, das trifft auf nicht nur aufs Laufen zu, das trifft auf jedes Hobby, was man hat, zu. Und die meisten Menschen, die uns jetzt auch zuhören, sind Fitness- und Freizeitläuferinnen und Läufer. Und da gibt es auch ein gesundes Maß, finde ich. Das muss dann nicht mehr jeden Tag unbedingt laufen sein. Auch wenn wir als Coaches das vielleicht gerne hätten und empfehlen. Aber ich finde, das wird oft genug überschritten.
Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, selbst wenn man sehr viel läuft, muss es nicht unbedingt so ein Ego-Trip sein, der dazu führt, dass die Partnerschaft darunter leidet. Also nee. Ich glaube, das kriegt man schon hin. Und wenn man dann die Zeit, die man hat, miteinander, füreinander, wie auch immer, halt wirklich gut nutzt, dann geht auch beides zusammen. Also
ja.
Ja. Das finde ich eine sehr gute, optimistische.
Ja, lauft. So. Martin. Nee, wer ist dran?
Ich bin dran.
Wir gehen gegen den Uhrzeigersinn.
Wenn jetzt, das war 9, 10, wenn jetzt 11 2022 kommt, dann stimmt da irgendwas mit unserem Wühlen nicht.
Nein, gut. Es ist aus 8, 22. Es ist eine Frage, von der ich ehrlich gesagt gehofft habe, dass ich sie nicht zuerst beantworten muss.
Perfekt.
Die Frage ist, Geschlechtergerechtigkeit im Wettkampfsport. Oh. Ist es an der Zeit, auch im Sport ein drittes Geschlecht einzuführen? Puh. Ja.
Okay. Bitte, Ela.
Also, das kann man ja jetzt auf verschiedenen Ebenen sich angucken. So, also, wenn man jetzt das sich politisch, ideologisch ist das falsche Wort, ideell sich überlegt, dann ist es natürlich so. Dann wäre das total fair, weil eben zwei Geschlechter dann halt nicht alles abdecken, was es gibt und sich da nicht alle Menschen drin wiederfinden. Ich glaube, im Sport ist es dann eher so eine Frage der Umsetzbarkeit. Also ich habe keine Ahnung, wie man das konkret bewerkstelligen sollte und wie man das dann einteilt und ob es da zahlenmäßig dann überhaupt genug Menschen gäbe, um einen richtigen Wettkampfsport aufzubauen, wenn es jetzt um Wettkampfsport geht. Ja, das ist meine Antwort.
Ich glaube, ich kann das genauso unterstreichen. Egal, welche Entscheidung man da trifft, man tritt irgendwem auf die Füße bei dem Thema. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass man wie der New York Marathon es getan hat oder der Boston Marathon, mhm, vielleicht auch noch andere Veranstaltungen, ich bin mir gar nicht sicher, eine dritte Kategorie neben dem weiblichen Geschlecht und dem männlichen Geschlecht noch eine Diverskategorie einführen, führt es natürlich immer dazu, dass biologische Männer dort gewinnen. Und das ist...
Und übrigens ein relevantes Preisgeld auch.
Genau, in New York und Boston waren, mhm, die Preisgelder genauso hoch wie bei...
Nee.
Nein, das waren nicht. Sie nicht?
Nee.
Okay, dann ist es ja auch wieder Quatsch irgendwie. Man führt so eine dritte Kategorie ein und bewertet sie dann nicht gleich. Okay. Aber man tritt irgendwem immer auf die Füße. Führt man sie nicht ein, fühlen sich die, die sich nicht einem bestimmten Geschlecht zugehörig fühlen, auf die Füße getreten, weil sie nicht ihrem Wettkampfsport so nachkommen können, wie sie es möchten. Führt man es ein, tritt man denen auf die Füße, die als Frau geboren wurden, sage ich jetzt mal, das weibliche Geschlecht biologisch haben. Also ich kenne mich der Materie jetzt auch nicht so super aus. Aber dann natürlich einfach nicht hormonell, muskulär die Leistungsfähigkeit haben wie ein biologisch geborener Mann. Und das ist einfach super schwierig. Ich glaube, im Wettkampfsport oder im Sport allgemein gibt's da auf absehbare Zeit keine Lösung, wo alle sagen, da sind wir fein mit. Kann ich mir gerade nicht vorstellen. Ich finde gut, dass das Thema gesellschaftlich diskutiert wird und dass da offen drüber gesprochen wird und dass es einen Unterschied zwischen biologischem und gefühltem Geschlecht gibt. Wie nennt man das so? Würde ich das jetzt mal sagen. Mhm. Im Englischen ist es irgendwie einfacher, ne? Das ist Gender and Sex. Ja. Aber im Sport ist es einfach schwierig.
Martin hat schon die ganze Zeit genickt.
Ja, ihr seid so, ich kann dem gar nichts hinzufügen. Also ich bin komplett bei euch.
Dann zieh mal einen Zettel.
Ich schon wieder?
Ja. Es sind nur drei Leute hier im Raum, Martin. Zähl mal durch.
Ach so. Zwei, drei. Ich nehme jetzt mal da unten einen ganz tief vergrabenen.
Trommelwirbel.
Muss es, das finde ich ja mal spannend, muss es einmal im Läuferleben ein Marathon sein? Aus der Januar-Ausgabe 2023. Muss es einmal im Leben ein Marathon sein?
Darf ich antworten jetzt trotzdem?
Ja, aber... ja.
Ich antworte mit einem Wort. Nein.
Okay.
Ja. Aber man sollte es schon anstreben.
Ist das deine Meinung?
Ja, also für mich ist das schon meine Meinung. Aber ich kann auch... Also ich wollte das irgendwie irgendwann gern, obwohl ich früher auch mal gesagt habe, nee, Marathon, das ist zu verrückt. Irgendwie habe ich dann meine Meinung geändert, fand das nicht mehr so verrückt. Und es ist einfach eine gute Erfahrung, die ich jedem ans Herz legen kann, der dazu körperlich und was die Zeitkontingente angeht, in der Lage ist.
Wenn der Partner es zulässt.
Der Partner ist gestattet, ja. Aber ich kann auch verstehen, dass man vielleicht sagt, nee, so sehr, es laufen jetzt nicht meine, obwohl, nein, das kann ich nicht verstehen. Aber wenn man irgendwie einfach nicht im Laufen seinen Seelenheil gefunden hat und das nur ein bisschen zum Abnehmen macht und fit bleiben, muss es vielleicht nicht der Marathon sein. Aber ich persönlich kann es nicht nachvollziehen.
Ah, finde ich spannend. Also ich würde auch auf jeden Fall sagen, nein, es kann in jedem Läuferleben ein Marathon sein. Es gibt ja ein tolles Buch, ne? Jeder kann Marathon.
Wer ist denn da der Autor?
Ich.
Ah, hast du das zufällig mit deiner Partnerin geschrieben?
Ja, genau.
Geil.
Kann ich nur empfehlen. Aber es muss tatsächlich nicht Marathon sein. Es muss noch nicht mal Wettkampf sein. Und trotzdem kann man ein erfülltes Läuferin-Läufer-Leben haben. Ganz sicher.
Ja. Ich finde den Marathon an sich jetzt auch gar nicht so berauschend geil als Erfahrung irgendwie. Also es gibt ja die, die... Ja, also ja, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Es gibt ja die, die eher kürzere Strecken laufen, dann einmal im Leben Marathon laufen wollen oder ja, sagen, das ist der große Traum. Dann sind sie es gelaufen, denken sie, ja, doll. Dann gibt es die, kenne ich auch viele Leute, die laufen nur Ultras. Die sind in ihrem Leben noch keinen Straßenmarathon gelaufen und wollen das auch nicht, weil sie denken, ja, in der Natur zu laufen ist viel schöner. Und denen sage ich dann auch, ja, die Erfahrung Marathon ist jetzt irgendwie, dann bleib auf den Trails. Also sowohl die quasi kürzere Distanzen laufen wollen, weil sie eigentlich viel mehr Spaß haben, 5 oder 10 Kilometer zu laufen, müssen keinen Marathon laufen. Und die ganz andere Sachen, müssen auch keinen Marathon laufen. Ich finde den Marathon an sich irgendwie so durch eine Stadt zu laufen, das hat nicht so richtig einen Reiz.
Doch. Das ist super, weil ich immer denke, geil, jetzt sind hier keine Autos und die Stadt ist für die Läufer gesperrt.
Das ist ein sehr gutes Argument. Aber ich finde ganz spannend, ich hatte die Frage grundsätzlich gar nicht so auf den Marathon an sich bezogen, sondern ich dachte, muss es einmal eine lange Wettkampfstrecke sein?
Ach so, also nee, ich dachte, das Erlebnis des Marathons.
Okay, ja, sehr wahrscheinlich hatten wir das auch damals so gemeint.
Ja. Aber ich glaube, wir zwei sind uns offensichtlich nicht einig, Martin und ich. Muss man nicht unbedingt. Also es gibt auch viele andere schöne Sachen, die man beim Laufen erleben kann. Und wie du ja auch meintest, es gibt ja auch viele, die gar keinen Wettkampf laufen. Wieso sollte ich 120 Euro ausgeben, um irgendwo durch eine Stadt zu laufen, so, die dann abgesperrt ist?
Ja, wobei, das finde ich schon ein komplett nachvollziehbares
Motiv. Gibt ja auch viele, die dem unglaublich viel abgewinnen können. Ne? Also einfach dieses Erlebnis, dass da Menschen links und rechts am Streckenrand stehen. So, da ist aber ja jeder anders. Ne? Also ich bin auch mal froh, wenn es ein bisschen ruhiger wird so an der Strecke.
Du bist dran.
Oh, ja. Ich ziehe auch mal unten und habe die
Frage. Da sind die ganz fiese Fragen.
Ja, unten sind die fiesen. Sind Frauenläufe noch zeitgemäß?
Ich bin gespannt auf deine Antwort.
Ich will ja nicht anfangen diesmal. Ich habe jetzt...
Boah, wir haben echt schwierige
Musik.
Also, nein, du musst nicht. Du darfst.
Hat jemand eine klare Meinung?
Nee.
Nee, ist schwierig. Also ich würde sagen, grundsätzlich sind Frauenläufe gar nicht mehr zeitgemäß. Aber ich weiß, dass, denke ich, also unsere Gesellschaft sollte eigentlich einen ganz anderen Anspruch haben. Aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Frauen, ich meine mich auch an das Feedback zu erinnern, ganz, ganz viele Frauen, die weiterhin Frauenläufe gut finden und diese bevorzugen, weil es weiterhin auch so Geschlechterstereotypen gibt, dass die Männer halt so viel kompetitiver sind und sich auch entsprechend dann in Wettkämpfen Frauen gegenüber so verhalten. Und das mögen viele Frauen weiterhin nicht. Und das kann ich auch nachvollziehen. Und deswegen genießen sie es, wenn sie nur unter sich sind. Aber eigentlich denke ich natürlich, müssten wir darüber hinaus sein, dass Frauen... aus den Motiven, aus denen mal Frauenläufe irgendwann initiiert wurden, noch stattfinden. Also es kann da nicht mehr um Emanzipation oder sowas gehen. Das ist meine Meinung.
Ja, sehe ich in gewisser Weise ähnlich. Also ich glaube eigentlich auch, dass es vom Grunde her nicht mehr zeitgemäß ist. Aber die Tatsache, dass ja so viele Frauen das mögen und da mitmachen, spricht halt auch wieder für sich. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt wirklich an der Tatsache Frauenlauf liegt oder daran, dass Frauenläufe, also ihr habt jetzt logischerweise noch keinen mitgemacht, ich schon.
Ich war auch schon bei einem.
Bist du mitgelaufen?
Nein, aber ich habe bis auf den Lauf an sich alles miterlebt.
Okay, gut, dann kannst du gleich sagen, ob du das auch so siehst wie ich. Nämlich, dass die halt einfach so eher Spaßläufe sind mit Seifenblasen und Glitzer, Konfetti, weiß ich nicht was allem. Und es eben, ja, wie du auch schon sagtest, Martin, nicht so sehr um den Wettkampfgedanken geht, was vielleicht eher so dem weiblichen, jetzt ist man so schnell in der Klischeekiste, ne? Ich glaube, das ist einfach, es ist letzten Endes so. Ich kenne viel mehr Frauen, die nicht so gerne wettkampf- und leistungsorientiert laufen als Männer.
Ja, dieses Stichwort Klischee ist auch das, was mich, glaube ich, an Frauenläufen am meisten stört. Also ich bin auch der Meinung, man braucht sie einfach nicht. Wir sind als Gesellschaft weiter. Frauen können alle Distanzen laufen, können sich bei jedem Lauf anmelden. Es gibt keinen Veranstalter mehr, der sagen kann, hier dürfen keine Frauen starten. Das können Frauen nicht. Voll gut. Das ist eine Entwicklung, die man als Gesellschaft, glaube ich, anstreben sollte. Und daher finde ich Frauenläufe, was das angeht, nicht mehr notwendig. Und die Art und Weise, wie sie denn heute nach wie vor umgesetzt werden, oft echt schräg. Ich meine, wir hatten vor, ich weiß gar nicht, wann gab es den letzten Women's Run, wo Runner's World ja auch noch mit am Start war.
Und so lange ist das nicht her, 5 Jahre ja. Vielleicht.
Und alle liefen in Pink oder Brombeer, wie auch immer man diese Farbe bezeichnen möchte. Und wenn man sich heute andere Frauenläufe anschaut, dann sieht man da trotzdem, alles ist pink, es gibt Schminkstände und sonst irgendwas. Und na, ich weiß nicht, ob man wirklich da so dieses Klischeebild einer Frau oder wie eine Frau zu sein hat, da so nach außen kehren muss. Ich finde das irgendwie schräg. Alles, was so an Emanzipation überall stattfindet, wird bei so einem Frauenlauf einfach mal für einen Tag ausgeblendet, meiner Meinung nach. Und deswegen, ich bin da gar kein Fan von. Ich finde es eher erstrebenswert, dass man das schafft, dass all jene Frauen, die sagen, oh, ich fühle mich bei einem normalen Lauf unwohl, dass da so ein Umdenken stattfindet, nicht bei den Frauen, sondern bei all jenen, die ihnen dieses Gefühl vermitteln auf eine bestimmte Art und Weise. Also wenn es wirklich irgendwelche Männer gibt, die dann da stehen und links und rechts gucken und denken, was macht die denn hier? Das sollte halt nicht sein. Also das ist tatsächlich, da sind wir dann noch ganz weit weg davon, als Gesellschaft da angekommen zu sein, wo wir hin sollten. Aber Frauenläufe an sich, nee, finde ich nicht gut. Zuschriften bitte an Martin.
Ela.
Wer ist dran? Nein,
Ela. Ich muss eine Frage ziehen.
Du musst eine Frage ziehen.
Sind das zwei?
Nein, es ist eine. Und zwar Pro und Contra, Online-Kauf von Laufausrüstung.
Das finde ich ein gutes Thema.
Das ist ein sehr gutes Thema.
Ja.
Sehr, sehr ausschweifend. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Ich fange mal ganz einfach an. Dagegen spricht natürlich, man kann die Sachen nicht anprobieren und man kann auch nicht bewerten, ob der Laufschuh überhaupt bequem ist, den man da jetzt an den Fuß zieht. Und auch da wieder, die Größen fallen so oft unterschiedlich aus. Eigentlich muss man dann immer mehrere Größen mitbestellen, was ja im Sinne der Nachhaltigkeit wieder ziemlich doof ist, weil man dann auf jeden Fall Sachen zurückschicken muss. Ja, das spricht auf jeden Fall dagegen. Dafür spricht, dass es natürlich aber irgendwie doch bequem ist, wenn man zum Beispiel nicht an die Öffnungszeiten im stationären Handel gebunden ist. Ja, das war ein bisschen Pro und Contra zum Auftakt.
Ich habe da eine klare Meinung zu. Ich bin komplett gegen Kauf von Funktionskleidung, ob Schuhe oder Klamotten per Online. Also man braucht eine gute Beratung auf jeden Fall. Bei den Schuhen braucht man auf jeden Fall eine sehr individuelle Beratung. Und auch sonst ist es ja schon häufig diskutiert, hat jetzt mit dem Laufen gar nichts zu tun, ist Onlinehandel auch keiner, den ich unterstützenswert finde und versuche mich auch größtenteils daran zu halten, dass ich so gut wie nichts, was meine Kleidung und Schuhe angeht, online kaufe. Aber ich könnte jetzt auch nicht mit dem Sitz, Stein werfen. Jetzt ein bisschen sitze ich im Glashaus. Ich habe natürlich auch schon online Sachen gekauft. Aber grundsätzlich finde ich gerade bei, wie gesagt, bei Dingen, die eine Beratung brauchen, und das sehe ich so bei Laufausrüstung, soll man unbedingt den stationären Handel nutzen, unterstützen.
Ich habe gerade die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie ich mich verhalten würde, wenn ich in der Situation wäre, Laufkleidung und Laufschuhe kaufen zu müssen, was ja nicht der Fall ist, dadurch, dass wir hier...
Weil ich
ein Nackt- und Barfußläufer bin, nein. Weil wir natürlich hier in der Redaktion ständig die Möglichkeit haben, Kleidung zu testen, Schuhe zu testen und ich glaube, dass ich trotzdem bestimmte Dinge online kaufen würde, einfach weil dort die Auswahl größer ist, weil ich bestimmte Dinge im Laufladen in der Nähe vielleicht gar nicht finden würde, weil es viele Leute gibt, die nicht wie wir in Hamburg wohnen, wo man ja im Umkreis von, keine Ahnung, 5 Kilometer, 3, 4, 5 Laufläden hat. Wirklich Fachhandel-Laufläden und nicht irgendwie so ein Karstadt-Sports oder wie die heißen.
Hallo?
Was denn?
Auch da gibt es Fachpersonal.
Ah ja.
Aber gibt es die noch? Gibt's
ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Runner's Point war früher so ein Ding. Ich weiß,
die
meine
gibt
ersten,
es nicht.
Genau, die gibt es nicht mehr. Meine ersten Laufschuhe habe ich damals in einem Runner's Point gekauft. Und das war cool, weil die ich gekauft habe, damit konnte ich irgendwie, hatte ich irgendwelche Probleme. Ich weiß schon gar nicht mehr, was. Die habe ich nach einer Woche zurückgegeben, dann habe ich andere bekommen, ohne irgendwas dafür zu bezahlen. Das ist cool, das geht online wahrscheinlich. Wahrscheinlich geht das auch. Und dann werden sie verschrottet danach, wenn man es bei Amazon macht. Mhm. Ja, keine Ahnung. Ist natürlich cool, wenn man gute Schuhe findet mit einer guten Beratung und zur Realität gehört aber auch, dass gerade Leute, die wissen, die kommen mit Marke X klar, immer wieder auch zu Marke X greifen, die haben immer die gleiche Größe und dann kauft man sie auch wahrscheinlich online. Und viele haben halt, was ich eben ja auch schon irgendwie erwähnt habe, gar nicht die Möglichkeit, dass sie Laufläden haben in der Nähe und die bestellen natürlich dann auch online und ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich würde ich auch online bestellen. Also nicht nur wahrscheinlich, sondern definitiv.
Aber wahrscheinlich würdest du dich doch ein bisschen schlecht dabei fühlen.
Ja, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also, ja, keine Ahnung. Schwierig, weil es tatsächlich, weil ich es nicht genau sagen kann, weil es nicht, weil ich es nicht im Alltag mache oder es nicht zu meinem Leben derzeit gehört. Andere Sachen kaufe ich tatsächlich auch online. Ich versuche dann aber Amazon tatsächlich zu vermeiden. Also da ist so ein Ding, Amazon finde ich irgendwie kacke. Und wenn ich Sachen online bestelle, dann mache ich es auch meist beim Hersteller, weil ich denke, die verdienen dann ja auch mehr dran. Also ich kaufe selten in so Shops, sondern direkt meist beim Hersteller. Nicht so mit Zwischenhändler und so. Aber ich kaufe schon wenig online, würde ich sagen. Ja.
Gut.
Liebe Grüße an alle Lauflädenbesitzer, die wir so kennen. Ich bin dran, schon wieder?
Nein, ich glaube ich.
Du. Martin ist dran.
Verdammt, Brille aufziehen.
Warum? Ach so, damit du was lesen kannst.
Ups, ja. Da ist einer rausgefallen. Rollte zu mir. Gleiche Wettkampfdistanzen für Frauen und Männer.
Oh, da hat man es mal wieder bei dem Thema von vorhin so ein bisschen.
Ja,
stimmt. Ja, unbedingt. Warum nicht? Auf jeden Fall.
Vielleicht muss man so ein bisschen erklären, woran das liegt, dass wir auf die Frage kamen.
Ja, erklärt mal.
Ja, also es gab früher Wettkampfangebote, wo die Frauen dann eben kürzere Distanzen liefen als die Männer. Und speziell im Crosslauf ist das auch noch immer weit verbreitet, was ich komplett absurd finde. Die Frauen haben inzwischen hinlänglich bewiesen, dass sie mindestens genauso ausdauernd wie die Männer sind. Wenn nicht sogar, dahin geht ja eher im Moment die Diskussion, sie auf den extremen Langstrecken sogar talentierter oder besser veranlagt sind für die extremen Langstrecken als die Männer. Also finde ich völligen Quatsch. Ja, unbedingt gleiche Wettkampfdistanzen, auch im Crosslauf.
Ja, kann ich nur unterschreiben, finde ich total weird. Das erste Mal darauf getroffen bin ich, glaube ich, vor Ewigkeiten beim Silvesterlauf in Trier, wo die Frauen 5 Kilometer laufen, irgendwie sowas, und die Männer dann anschließend 8. Mhm. Wo ich so denke, warum? Also es gibt gar keinen Grund. Es wird ja oft dann so, ja, die Zeit ist dann ähnlich, weil die Frauen einen Ticken langsamer laufen als die Männer, aber irgendwie, dann macht die Veranstaltung halt zeitlich ein bisschen länger. Also die Frauen können und wollen ja auch die gleiche Distanz laufen. Aber das ist ja wirklich in der Leichtathletik nicht nur im Crosslauf, auch irgendwie, wenn man Staffelgeschichten läuft. Die Langstaffel ist, die Männer laufen 1000 Meter und die Frauen laufen 800.
Warum? Stimmt.
Eine halbe Runde Unterschied.
Das war auch in der Schule schon so, das weiß ich noch.
Ja. Ach, wirklich?
Also ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber als ich zur Schule gegangen bin, mussten Mädchen 800 Meter laufen und Jungs 1000. Hm? Und ich habe nicht verstanden, warum.
Außer der Henning, der war so jung, der durfte auch nur 800 laufen.
Wirklich?
Oh. Ja, tatsächlich. Ich erinnere mich genau daran, dass ich wurde sehr früh eingeschult, war genau irgendwie an so einer Grenze und ich hatte nicht das Alter bei irgendeinem Sporttest. Ich weiß schon nicht mehr, was das waren. Das waren nicht Bundesjugendspiele.
Ja, das weiß ich aber auch, warum das bei dir so war. Weil bei dir war das genau so. Du hast für die 800 so lange gebraucht wie der langsamste von den anderen über die 1000.
Ich glaube nicht, Martin.
Nee, aber ich durfte. Der Lehrer gesagt, komm Henning, hör hier auf.
Immer auf. Nee, ich bin ganz alleine die 800 Meter gelaufen. Alle waren durch mit ihren Rennen und dann durfte ich nochmal 800 Meter laufen. Daran erinnere ich mich sehr genau. So eine Aschenbahn in Düren-Nord.
Richtig bescheuert. Ja, du bist dran, Henning.
Hat Ela schon geantwortet?
Ach so, entschuldige hab bitte.
Ich, was?
Du hast so grade genickt. So,
ja,
so.
Ach so, genickt ja, das hat man ja gehört. Sehr gut.
Ja, wir wollten noch jetzt mal Videopodcast machen.
Komm, gib mal her. Achso, nee, Ela antwortet noch.
Ich dachte schon, dass ich geantwortet habe. Ich fand das in der Schule schon absurd und finde es heute noch immer absurd. Ich finde, Männer und Frauen sollten die gleichen Distanzen bekommen.
Ja.
Ja.
Alle müssen Marathon laufen. Ah nee, sollen sie ja nicht. Oh, ja, das ist ein super Thema. Sollen russische Athleten wieder bei Olympia starten? Also, jetzt... Ich habe mich mit der Thematik null auseinandergesetzt. Jetzt schaue ich mal Martin an und frage, sind sie gesperrt wegen der Dopinggeschichten? Wegen des grundsätzlichen Dopingverdachts gegen Russland quasi?
Ja, okay. Es ist natürlich von Sportart zu Sportart beziehungsweise von internationalem Sportverband zu Sportverband sehr, sehr unterschiedlich. Und es gibt ja jetzt von Thomas Bach, dem Leiter des Internationalen Olympischen Komitees, die Initiative, dass sie nächstes Jahr in Paris teilnehmen dürfen.
Mhm. Also es hat nichts mit dem Krieg Russland gegen Ukraine zu tun.
Die Frage bezieht sich natürlich darauf.
Okay.
Logisch.
Boah, immer ganz schwierig, wenn man Sportler dafür bestraft, weil sie die Staatsangehörigkeit irgendeines Landes haben, weil nur weil ich jetzt einen deutschen Pass habe, bin ich natürlich nicht irgendwie oder ist, kann ich ja nicht direkt beeinflussen oder eigentlich gar nicht beeinflussen, was die Regierung da macht, gerade wenn es in so einem Staat wie Russland jetzt der Fall ist, wo einfach so ein Idiot irgendwie da rumherrscht, wie es ihm lustig erscheint. Keine Ahnung. Ich glaube schon, dass ich es ungerecht fände, grundsätzlich alle Sportler von den Olympischen Spielen auszuschließen. Das ist ein Lebenstraum für viele. Viele haben ewig dafür gearbeitet. Man verfolgt das ja auch bei dem einen oder anderen, die dann seit dem Kriegsausbruch irgendwie im Ausland leben, weil sie wissen, wenn sie zurückkehren, sie haben sich irgendwie kritisch geäußert, also wenn sie nach Russland zurückkehren würden, dass sie dann ja im Zweifel in irgend so ein Lager gesteckt werden würden und nicht mehr irgendwie ihren Sport ausüben könnten. Von daher würde ich sagen, ja, sollen sie. Also wenn es darum geht, dass sie quasi sich auch am besten offen dazu positionieren, dass es keine coole Sache ist, die da abläuft, dann sollten sie auch bei Olympischen Spielen starten. Weil sie können nichts dafür, was irgendein Oberbefehlshaber von irgendeiner Armee entscheidet.
Ja, ich sehe es im Grunde ähnlich. Also grundsätzlich ist es die Frage, wie politisch ist Sport? Und weiß nicht, ich bin geneigt, schnell zu sagen, ja gar nicht. Aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist es im Grunde auch doch nicht so. Aber letztlich denke ich auch, es ist einfach dann doch viel zu individuell. Und die Sportlerinnen und Sportler haben viel zu individuell trainiert und sich den Hintern aufgerissen, um da zu sein, wo sie sind. Und sie dann ja wegen der Staatsbürgerschaft auszuschließen, ist irgendwie, finde ich nicht fair und irgendwie nicht richtig.
Also ich verurteile natürlich diesen Angriffskrieg unbedingt. Und ich sehe die Gefahr, dass gerade in so autoritär geführten Staaten wie jetzt in Russland, dass dann auch sportliche Erfolge dazu genutzt werden, eben ein Staatssystem oder in dem Fall so einen Staatenlenker irgendwie zu protegieren nochmal. Von daher bin ich eigentlich dafür, dass die Russen auch, russische Sportler auch bei den Olympischen Spielen nicht starten dürfen. Aber ich bin mir natürlich auch darüber im Klaren, dass es auch noch viele andere Staaten gibt, die aggressiv schon Krieg geführt haben und Krieg führen, die man dann eigentlich auch ausschließen müsste. Und ich glaube, mit dem IOC, mit diesem Internationalen Olympischen Komitee, gibt es eigentlich ein Gremium, in dem jedes Land vertreten ist und das von daher so für den Sport ja eigentlich eine Entscheidungsgewalt hat und hätte, zu sagen, also die lassen wir zu, die lassen wir nicht zu. Und so wird es auch jetzt im Moment genutzt. Und Von daher, wenn jetzt das IOC entscheidet, im nächsten Jahr sollen russische Sportler dabei sein, dann ist das vermutlich auch richtig so. Die Problematik IOC ist aber nochmal eine ganz andere. Wie da Entscheidungen getroffen werden, das wissen wir aus der Geschichte dieses Komitees oder dieses Verbandes. Das ist auch nicht rechtens und da ist ganz viel Dubioses, was passiert ist und passiert. Und von daher fällt es auch schon wieder schwer, diese Entscheidungen zu akzeptieren. Aber grundsätzlich, finde ich, ist es gut gedacht und richtig gedacht. Und von daher, großes Thema, schwieriges Thema. Mhm. Also
man könnte ja Putin ausschließen und alle Vertreter des Landes. Ja, also wirklich halt zu sagen, die Sportler können kommen, aber die Vertreter der russischen Regierung und alle Vertreter von irgendwelchen Sportverbänden, die eben nicht, um zu verhindern, dass vor Ort quasi sich das Land darstellen kann.
So wird es aber kommen, weil der Putin konnte jetzt schon nicht nach Südafrika reisen, so wird er auch nächstes Jahr nicht nach Frankreich reisen können.
Mittels Haftbefehl gesucht.
Gesucht. Ich glaube, dass grundsätzlich so die Regularien ganz okay sind, aber wer die dann durchsetzt und wie er sie durchsetzt, ist leider meistens auch nicht okay.
So, Ela, gutes, positives Thema jetzt mal.
Cooles Thema.
Juhu. Zieh was Gutes.
Ja. Zieh was Lustiges, aber das sind alles schwere Themen. Ne? Aber Läuferinnen und Läufer sind ja auch nicht blöd, die kann man ja auch fordern.
Ja, es kommt ein ganz einfaches Thema.
Sind Läuferinnen und Läufer blöd?
Ja. In der Mai-Ausgabe 23 wollten wir wissen, gibt es den richtigen oder perfekten Laufstil?
Ja, das ist doch mal ein Durchatmer-Thema.
Ein Durchatmer-Thema?
Ja. Ist weniger verfänglich als so harte politische Fragen auf jeden Fall.
Ah. Wie hieß die Frage? Gibt es den richtigen oder?
Macht Laufen dement.
Gibt es den richtigen oder perfekten Laufstil? Ela Henning.
Ohne jetzt Medizin studiert zu haben.
Hast und du nicht?
Mich in Nähe tatsächlich nicht. Und mich in Biomechanik allzu gut auszukennen, würde ich ja sagen, Menschen sind so individuell, auch anatomisch, wenn man sich allein anguckt, wie die Proportionen von Mensch zu Mensch echt unterschiedlich sind, dann kann es nicht denen einen richtigen Laufstil geben. Sehr gut. Also ist die Antwort nein.
Nein. Man kann alle oder viele dieser Tipps, die man so kennt, glaube ich, außer Acht lassen und muss sie nicht befolgen und kann trotzdem verletzungsfrei, beschwerdefrei, sehr schnell laufen. Und man kann wunderschön laufen und hat trotzdem Probleme. Also nein, gibt es nicht den perfekten Laufstil, gibt es nicht. Also ich habe mich zu dem Thema ja auch tatsächlich mal hier mit Professor Dr. Carsten Hollander auseinandergesetzt, der ja einer der renommiertesten Biomechanik-Experten ist. Und die stellen die Leute ja nicht umsonst ins Labor, lassen die laufen und analysieren mit Hilfe von hunderten Hochgeschwindigkeitskameras und noch weiteren Druckplatten und irgendwelchen Sensoren, wie diese Leute laufen, wenn man einfach sagen könnte, so und so muss man laufen und das kann man mit dem Auge sehen, sondern nee, man braucht dafür 1000 verschiedene Sensoren und eben diese Hochgeschwindigkeitskameras, um dann irgendwie festzustellen, okay, da gibt es vielleicht ein kleines Problem, was dann dazu führt, aber die stülpen auch den Leuten nicht ein Korsett über und sagen, du musst jetzt so laufen, dann wirst du schneller, sondern die schauen sich nur an, wie läuft jemand, hat jemand Probleme, dann kann man eventuell hier und da ein bisschen was richten, aber es gibt nicht so die eine Lösung für alle.
Lautes Nicken.
Dann nächste Frage.
Nächste Frage,
oder?
Mhm. Ja. Ich glaube, wir haben noch Zeit.
Wir machen die leer, oder?
Wir müssen den Topf leer. Wir müssen den Topf noch leer essen. Ah, die liebe ich, die Frage. Oh, die liebe ich. Stilfrage. Dürfen Läufer in die Gegend rotzen? Also ihr wisst, was gemeint ist. Spucken, schnufen, so an der Nase.
Schnufen.
Eindeutige Antwort von mir, ja. Aber sie müssen natürlich darauf achten, wer um sie rum ist. Aber sonst,
das gilt auch für dich, ich spreche aus Erfahrung.
So, und jetzt bin ich auf Gegenantworten hier.
Also von mir wirst du da keine Gegenantwort bekommen. Ich bin, also wenn man irgendwie, wenn die Nase läuft, dann bin ich auch jemand, der dem freien Lauf lässt, sondern tatsächlich dann auch schneuzt ohne Taschentuch, sondern wie heißt das? Nose Rocket? Nein, Snooze Rocket? Snooze Rocket? Nein, wie heißt denn das, wenn man das macht?
Nasenrakete? Das weiß ich tatsächlich nicht.
Ich kenne da auch keinen.
Ein Nasenloch zuhalten und dann
das
eben.
Mache ich.
Genau. Dann nach rechts und links.
Ich kann das so perfekt.
Also ich kann das auch.
Ich kann das in den Laufschritt meiner Nebenläufer.
Ja, genau. Nein, das kenne ich.
Na, die werden sich freuen.
Ja. Ich finde, man sollte halt gucken, wo man es macht. Also ich würde es jetzt nicht machen, wenn ich in der Gruppe laufe, ganz vorne, dann gucken, also dass alle hinter mir das abbekommen. Das würde ich nicht machen, sondern ich würde dann links und rechts irgendwie weg. Und das Gleiche, wenn ich irgendwo...
Spucken,
beim Spucken genau das Gleiche. Okay. Spucken finde ich aber irgendwie unangenehmer.
Ehrlich?
Ja, schon.
Ah, ich dachte jetzt, Spucken. Das wäre das komplett unfair. Aber jetzt lass mal Ela, nee. Da braut sich gerade was.
Oh ja? Nee, gar nee? Nicht. Ehrlich gesagt habe ich da auch keine Gegenrede.
Ela hat hier gerade auf den Tisch gespuckt.
Aber,
ja. Nee, ich mache das auch tatsächlich und finde das gar nicht schlimm. Aber ich weiß, dass es andere Leute gibt, die das sehr, sehr unangenehm finden.
Das sind nur all jene, die es nicht können.
Ja, wahrscheinlich. Nee, weiß ich nicht. Also unsere ehemalige Kollegin Jana Wagner zum Beispiel regt sich immer tierisch auf, wenn man mit ihr laufen geht. Und selbst wenn man sagt, du warte, ich muss mal kurz schniefen und sich zurückfallen lässt, findet sie es trotzdem.
Aber dann könnte ich ein halbes Jahr nicht laufen, weil sobald die Temperaturen unter 10 Grad sind, läuft meine Nase ununterbrochen.
Ja, aber da kann ich mich auch sehr gut noch an das Feedback erinnern. Das war überwiegend so, dass die... Läuferinnen und Läufer das unappetitlich fanden und
wirklich?
Ja,
das wir sind hier nicht repräsentativ.
Nein, wir sind nicht repräsentativ.
Grüße.
Jana Wagner, Grüße an Jana Wagner raus, hat mal bei uns ein Praktikum gemacht und ich werde das nie vergessen, ich erwähne das sogar in meinen Workshops und Vorträgen. Jana zog dann ein gemeinsames Fazit mit mir nach ihrem Praktikum und ich fand sie hervorragend, herausragend.
Mitarbeitergespräch.
Ja. Habe sie gelobt, habe gesagt, wie toll sie alles gemacht hat. Sie hat dann so einen Moment gewartet, hat dann gesagt, mir hat das auch alles gut gefallen, aber eins muss ich loswerden, ich finde deine Rotzerei beim Laufen ekelhaft. Das war ihr das wirklich wert, dass sie das zum Schluss ihres Praktikums nochmal loswerden
konnte. Und deswegen arbeitet sie heute beim NDR und nicht bei uns.
Nein, sie ist eine ganz liebe Begleiterin von Runner's World geworden, trotzdem. Aber da bin ich komplett bei dir, das hat sie ausdrücklich gesagt. Nein, und viele, viele da draußen finden das gar nicht gut. Ich finde es gar nicht gut, Entschuldigung, das muss ich einmal loswerden, wenn eine meiner Athletinnen oder Athleten, Frauen machen es weniger als Männer, wenn einige unserer Athletinnen und Athleten auf der Zielgeraden, wo es um Sekunden geht, dann noch beginnen, an ihrem Hosenbündchen herumzunesseln, dort ein Taschentuch herauszukramen, in dieses Taschentuch dann zu schneuzen, es im Zielsport versuchen, dann wieder in den Hosenbund zurückzustecken. Das finde ich grausam.
An wen
das
richtet sich diese...
An diese Läuferinnen und Läufer da draußen, die es gibt.
Du hast jemanden speziellen im Kopf.
Ich habe auch zwei sogar speziell im Kopf, die ich dabei erwischt habe, wie sie ihre PBs verpassten, weil sie da irgendwelche Schneuzarien abgezogen haben.
Okay, ja gut, komm, so. Topf, ich muss Topf ziehen. Oder, haben wir alle geantwortet?
Ja, haben wir.
Okay, aus der September-Ausgabe 2021. Frage an die Leser, was tun Sie eigentlich für die Umwelt? Das ist nicht so eine richtige Tacheles-Frage.
Was tun Sie eigentlich für die Umwelt?
Ja. Oh Gott, ja, aber das, komm, was sollen wir jetzt da, das können wir doch jetzt hier nicht diskutieren.
Was macht ihr denn für die Umwelt?
Was machst du Henning für die Umwelt?
Martin.
Als Läufer aber. Ja, wir haben das als Läufer formuliert.
Ja, also ich fahre bald zu einem Rennen, jetzt am Wochenende.
Du fliegst zu einem Rennen?
Und nehme nicht den Hubschrauber, richtig, sondern die Bahn. So.
Cool.
Nein, also, ja, also gut. Ich versuche ich bin auch schon irgendwo hingeflogen für ein Rennen, ja. Das versuche ich aber wirklich zu vermeiden. Also ich mache das nicht regelmäßig. Wenn immer möglich, fliege ich irgendwo hin und bleibe auch länger vor Ort. Also ich mache das nicht so wochenendtrippmäßig, wenn ich fliegen muss, genau, weil es einfach zu weit weg ist. Genau, und wenn immer möglich, dann die Bahn oder halt tatsächlich mit dem vollen Auto. Also das... ist schon etwas, aber das hat nichts mit dem Laufen zu tun, sondern generell mit der Art und Weise der Fortbewegung, dass ich da ja jetzt schon schaue, dass ich nicht immer nur, weil es am bequemsten ist und am schnellsten geht und am günstigsten leider auch, das Flugzeug nehme, um irgendwo hinzukommen. Aber mehr tue ich beim Laufen, glaube ich, nicht für die Umwelt. Ich laufe halt
doch, und
das Auto währenddessen.
Grundsätzlich bist du doch gerade jemand, der auf sehr nachhaltige Kleidung auch immer achtet.
Ja, aber auch das ist, wir hatten es ja vorhin, ich bräuchte ja eigentlich gar keine Kleidung zu kaufen. Ich finde aber bestimmte Bekleidung dann toll. Kauf mir diese dann. Stimmt, manchmal kaufe ich doch Kleidung. Siehst du, haben wir es wieder. Kauf mir dann Kleidung, weil ich sie nachhaltig und cool finde, obwohl ich eigentlich eine andere Shorts habe, die ich aber nicht ganz so cool und nachhaltig finde. Und die liegt dann in der Schublade. Also ist auch nicht gut. Eigentlich ist es natürlich gut, wenn man nur die Sachen hat, die man eh schon benutzt. Also ich bin schon jemand, der dann doch, ja, mehr besitzt, als er bräuchte. Definitiv. Ihr wollt euch nicht äußern?
Ja, also ich mache keinen Motorsport, sondern laufe.
Das finde ich tatsächlich ein schlagendes Argument, schau mal.
Tatsächlich. Und dein Heli hast du auch verkauft, das finde ich auch gut.
Ach, man muss Opfer bringen. Nee, ja, tatsächlich. Ich glaube, Laufen ist halt an sich schon ein relativ nachhaltiger Sport und dann laufe ich auch mal zur Arbeit und nehme nicht die Bahn, was ja jetzt verglichen mit einem eigenen Auto dann auch schon relativ nachhaltig ist. Ja, ich teste gerade Laufbekleidung aus Merino-Wolle als Alternative zu Plastikkleidung. Den Test kann man dann irgendwann demnächst online lesen.
Runnersworld.de. Ich habe noch eine Ergänzung, weil ich das Thema, das habe ich vor Jahren mal vorgeschlagen, ist dann aber nie irgendwie umgesetzt, wo du meintest, Laufen ist ja per se nachhaltig. Und ich hatte ja irgendwann mal den Gedanken angestoßen, dass wir aber ja quasi völlig unnötig Energie verbrennen, die dann in Form von deutlich mehr Nahrung, als man zum Überleben bräuchte, wieder hinzugeführt werden müsste. Und das wollte ich irgendwann mal mit irgendwem ausrechnen, weil wenn man halt, keine Ahnung, x Kilometer pro Woche läuft, die nicht fürs Überleben notwendig wären, hat man natürlich einen Kalorienumsatz, einen Kalorienbedarf und der muss erstmal wieder gestillt werden. Und ich hatte es ja jetzt bei der Geschichte über die Alpenüberquerung mal ausgerechnet, dass wir da zwischen 4.000 und 6.000 Kalorien pro Tag verbraucht haben. Also einfach das Dreifache von dem, was wir sonst brauchen. Und ja, das ist natürlich nicht nachhaltig. Also ich habe dann pro Tag quasi gegessen für drei Menschen. Also auch
spannend,
ein Aspekt
des Ganzen Thema.
Auf jeden Fall, ja. Irgendwie, genau.
Und Martin?
Ach, ich habe ja auch noch nicht geantwortet. Boah, ja, ich bin da aber bei dir. Ich finde unseren Sport trotzdem schon einen, glaube ich, der nachhaltigsten. Ich fahre grundsätzlich nie zum Training, sondern laufe von da aus los, wo ich wohne oder wo ich arbeite. Ich fahre zu Laufveranstaltungen überwiegend mit der Bahn, so wie ich überhaupt überwiegend nur noch mit der Bahn fahre. Ich habe aber meine Flugkilometer in meinem Leben leider schon gesammelt. Aber ich habe irgendwann vor 3 Jahren mit Beginn der Pandemie beschlossen, ich fliege nicht mehr oder ja, so gut wie gar nicht mehr. Es gibt kleinste Ausnahmen, wie immer im Leben.
Wenn es nach Sylt geht?
Nein, 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 tatsächlich nicht. Und ich bin jetzt gar keiner, aber der beim Laufen grundsätzlich Wert auf so die tollste Laufbekleidung legt. Also ich könnte auch, selbst wenn ich sie nicht geschenkt bekäme, laufe ich auch gerne mit Sachen 300 Jahre lang. Also von daher, ich glaube, das ist ja auch entscheidend, dass man nicht sich immer neue Bekleidung und so weiter anschafft. Ja, aber vorbildlich wäre ich, würde ich mich niemals bezeichnen bei dem Thema. Da gibt es ganz viele, die sind da noch viel, viel besser. Aber ich habe ein Bewusstsein dafür, auf jeden Fall. Und das hoffe ich, das haben andere auch.
Jetzt noch ein Appell an die Verantwortlichen von Laufveranstaltungen. Ja. Ihr könnt eure Luftballons zum Start, könnt euch schenken. Braucht man nicht.
Ja, das stimmt. Gut.
Das ist so ein Aspekt, ja, den verstehe ich nicht.
Aber gibt es sie noch?
Also, Ja, okay. Gibt es. Man spart irgendwie an Plastikbechern für an den Verpflegungsstationen und zum Start lassen sie 10.000 Luftballons, wo ich so im Kopf schüttel und dann da sitze und denke so, bitte. Ja, also vor allen Dingen, die kommen ja irgendwo runter. Die Plastikbecher, die landen auf der Straße, die kann man einsammeln, aber die Luftballons, die landen garantiert nicht im Mülleimer.
Ja. Irgendwo im Baum bleiben die.
Also, gut. Wer ist dran?
Ela. Ich? Okay.
macht Spaß.
Leben Läufer bewusster.
Oh Gott, noch so eine Frage.
Das nächste Ding. Eieiei.
Ich als wer?
Als alle anderen.
Ach so.
Ist, man teilt ja nur ein in Läufer und Nichtläufer.
Läufer und Unläufer. Ich glaube tatsächlich, ja. Ich glaube, dass Laufen erstens das Bewusstsein für den eigenen Körper schärft. Es gibt kaum eine Sportart, die das besser tut als das Laufen. Und natürlich auch das Bewusstsein für die Umwelt schärft. Also ich bewege mich in der Regel da draußen in der Natur oder, wenn ich es nicht in der Natur tue, in der Stadt und nehme dann auch Gerüche und Menschen und meine Umwelt viel, viel, viel besser wahr, weil beim Laufen durch die gute Sauerstoffversorgung des Organismus auch die Sinne geschärft sind. Ich glaube, ja, wir Läufer leben auf jeden Fall, Läuferinnen und Läufer leben bewusster. Bin ich mir ganz, ganz sicher, ja.
Ich glaube auch, also wenn es um das Thema Selbstwahrnehmung geht, ist, glaube ich, Sport generell eine gute Sache, weil man sich einfach spürt in den verschiedenen Anstrengungsgraden. Und das kann nur hilfreich sein und auch irgendwie so ein bisschen der Natur mal ausgesetzt zu sein, soweit das in unserer Natur möglich ist, die ja so nicht mehr eine wirkliche Natur ist. Ich glaube, das, genau wie du sagst, ermöglicht schon ganz viel und führt dazu, dass man da irgendwie ja mit einer größeren Wahrnehmung und dann auch im Zweifel bewusster durchs Leben schreitet. Aber habe ich mich noch nie mit beschäftigt, mit der Frage tatsächlich.
Überhaupt keine Gegenrede. Nee, ich glaube das auch auf jeden Fall. Also in ganz vielen Aspekten und auf ganz vielen Ebenen. So, ich denke das alleine manchmal so, dass ich, glaube ich, Distanzen anders wahrnehme, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, 5 Kilometer jetzt zu rennen. Und wenn ich dann irgendwo, weiß ich nicht, mit dem Bus langfahre, denke ich, dann geht das ja ganz schnell. Aber dann lässt mich das irgendwie ehrfürchtig sein, so dahingehend. Oder auch was irgendwie Ernährung angeht, glaube ich, guckt man schon anders drauf als jemand, der eben nur auf der Couch hängt und immer Chips isst. Also ich sehe das eher so als...
Was hast du gegen Chips?
Ich mag Chips gerne, aber so. Ich mag sie vor allem gerne, wenn ich lang gelaufen bin, stelle ich so fest. Also das ist so allumfassend. Ja.
Ja, nächstes Thema.
Bin ich aber nicht dran, oder? Bin ich schon
du bist jetzt dran. Martin hat auch Termine, aber eine Runde schaffen wir, glaube ich, noch.
Eine ja, ganze, okay. Ich hab noch Zeit. Ich habe mir einen Wecker gestellt. Dann hört jeder, dass ich los muss.
Auf wann steht der Wecker? 6.30 Uhr?
Ich nehme jetzt mal so einen kleinen Zettel. Warum explodierten in letzter Zeit die Laufleistungen, fragten wir im Februar 2022. Okay.
Hast du mir nicht gestern einen Artikel dazu weitergeleitet?
Ja, auch. Genau. Aus der New York Times. Richtig.
Ja.
So, was stand denn da so drin?
Ja, warum explodiert? Ja, oder? Material, würde ich sagen.
1, 2, 3, Dope. Achso.
Ja, das Material hat sich natürlich gemacht. Das heißt, die Laufschuhe. Es gibt eine tatsächliche Explosion, was die Technologie, nein, Leistungsexplosion aufgrund der neuen Technologien, die in Laufschuhen verwendet werden, inzwischen bei allen Herstellern. Gibt es Produkte, die neue Zwischensohlenmaterialien nutzen, die sehr reaktiv sind, sehr leicht sind und das Ganze noch kombiniert oft mit einer Carbonplatte in der Zwischensohle, die so die Laufökonomie nachweislich enorm verbessert und das nicht nur bei Spitzensportlerinnen und Sportlern, sondern auch bei Freizeitläuferinnen und Läufern. Also vor allem das Material ist schuld auf der Im Spitzensport wäre sicherlich das Thema Doping zu diskutieren, aber das gilt jetzt nicht nur für die letzten 1, 2 Jahre, sondern bestimmt im Ausdauersport für die letzten 20 Jahre. Und da sind wir zum Glück in der Redaktion nicht firm, haben keine Expertinnen und Experten zu dem Thema und brauchen wir auch nicht, weil wir sehr bewusst uns diesem Thema nicht umfänglich widmen wollen. So sehe ich das auf jeden Fall. Material ist schuld, sage ich jetzt mal. Nein, ist Grund.
Ja, sagen ja auch tatsächlich die Athletinnen und Athleten selbst, dass sie quasi durch die Schuhe sowohl auf der Bahn als auch auf der Straße einfach schneller laufen können. Und das bezieht sich nicht nur auf das Rennen, an sich, also die Wettkampfleistung, sondern tatsächlich, ich sehe den größeren Aspekt und darum ging es auch in dem New York Times Artikel, war jetzt auch keine so neue Erkenntnis, dass man im Training halt viel mehr Dinge machen kann durch die Schuhe, weil sie einfach die Muskeln nicht so sehr bzw. anders belasten und dann kann man im Zweifel intensiver laufen, mehr Kilometer laufen und das führt dann eben dazu, dass man eine größere Anpassung hat, einen größeren Trainingseffekt. Denn es ist im Ausdauersport einfach so, wer mehr trainiert, nicht so viel, aber wer mehr trainiert, wird in der Regel schneller sein als jemand, der weniger trainiert und das ermöglichen diese Schuhe einfach und das führt dazu. Und ich glaube auch das Thema, ja, nicht Training an sich, sondern tatsächlich so die begleitenden Maßnahmen hinsichtlich Ernährung, medizinische Betreuung und da gar nicht das Thema Doping, sondern tatsächlich, dass man sich anschaut, ist man optimal mit Nährstoffen versorgt, ist man ausreichend mit Proteinen versorgt, dass all das hilft dabei, dass man schneller regeneriert, mehr trainieren kann. Wer mehr trainieren kann, ist dann wieder schneller. Ich glaube, so lassen sich viele Leistungen auf jeden Fall erklären. Das war jetzt auch in der Diskussion bei der Tour de France, wo ja diese beiden Übermenschen dort, Pogacar und Vingegaard, deren Leistung ja über allen anderen Leistungen irgendwie so hinausragte, da war das auch irgendwie so ein Versuch, das zu erklären, dass die einfach nicht nur extrem talentiert sind, extrem fit und nicht nur extrem fit sind, sondern tatsächlich auch extrem gut betreut werden und mit ganz vielen Kniffen arbeiten. Und wenn das alles zusammenkommt, dann kann man eben so Fahrrad fahren oder eben wie Elliot 20109 laufen.
Ja. Genau. Kann ich, glaube ich, nicht mehr so viel zu beitragen. Also ich glaube, der wissenschaftliche Datenschatz ist auch einfach, wird ja größer und größer. Und letztlich denke ich auch ganz oft, was man heute als Hobbysportler schon alles macht und wo man Zugang zu hat. Also das ist ja so. Also wo man in kürzester Zeit im Netz irgendwie Infos zu findet, das war früher irgendwie Profiathleten vorbehalten. Und glaub, find, so professionalisiert sich das.
Guten irgendwie. Hinweis. Also mein profanstes Beispiel dafür ist immer, dass heute jeder Fitnessläufer in seinen Körper, in sein Herz hineingucken kann, mit Hilfe der Uhr am Handgelenk, die ihm permanent seine Herzfrequenzwerte zeigt. Das konnte man halt früher, war das gar nicht möglich. Du kannst also sehr individuell Belastungen steuern, auch auf Freizeitläuferinnen, Läuferniveau. Das hast du recht. Das spielt sicherlich auch mit einer Rolle. Ich würde jetzt noch einen Ausschweif zu deiner Tour de France da machen, aber das spare ich mir jetzt einfach.
Weil du Tour de France nicht magst? Nee. Ein Punkt ist, glaube ich, auch noch, dass man sich Dinge zutraut, wenn andere sie erreicht haben. Und das führt dann, glaube ich, gerade in so kleinen Klicken. Also man vergleicht sich als deutscher Läufer vielleicht nicht unbedingt mit der absoluten Weltspitze im Marathon. Aber wenn man so sieht, okay, die europäische Spitze macht einen kleinen Schritt, dann denkt man, ja, okay, warum sollte ich nicht auch so schnell laufen können wie, keine Ahnung, ein Schweizer, ein Holländer, wie auch immer. Dass man sich dann quasi so in seiner Gruppe irgendwie vergleicht. Und wenn das so Schritt für Schritt die Leistung steigt, dann traut man sich halt auch zu, im Marathon 2:07 zu laufen. Warum denn nicht? Und ich glaube, so dieses Selbstverständnis, das sieht man gerade im Marathonlaufen, bei den Frauen und bei den Männern jetzt gerade hierzulande, dass sie sich einfach deutlich mehr zutrauen und nicht mehr sagen, ja, okay, als Frau ja unter 2:30, sondern sagen direkt, ja, 2:25 traue ich mir zu. Wer ist dran?
Wer ist dran?
Ich schon wieder?
Der Henning.
Ja.
Henning?
Reiche mir den Topf. Ah, das ist eine gute Frage. Ist das ein? Oh, nee, hier.
Direkt drei Fragen mal rausgegriffen.
Muss man seine Laufsachen nach jedem Lauf waschen?
Ah, finde ich eine gute Frage.
Dann beantworte sie gerne.
Nee, lass mal.
Muss man nicht.
Muss man nicht.
Muss es sei denn, sie stinken. Ich entscheide das individuell.
Muss man sie auch waschen, wenn sie stinken, Martin?
Unbedingt. Unbedingt. Ich bin komplett bei Ela, muss man nicht. Aber wenn sie stinken, muss man. Aber
auch wenn man allein im Wald läuft?
Das kommt auf den eigenen Anspruch an.
Ja, wenn ich mich selbst rieche in Klamotten, dann wird es Zeit, auch wenn ich allein durch den Wald laufe. Finde ich jetzt persönlich. Aber es kann durchaus sein, bei Laufbekleidung, es gibt ja Fasern, die stinken schneller und andere weniger schnell. Und also bei mir, ich gebe mal zu, es kann durchaus sein, dass ich viermal hintereinander dasselbe Shirt beim Laufen anziehe. Also 4 Tage hintereinander ein und dasselbe Shirt tragen.
Das ist deinem Büronachbarn auch schon aufgefallen.
Nein, das stimmt überhaupt nicht.
Oh, aber das habt ihr eben gar nicht erwähnt. Das ist auch total nachhaltig, ja?
Ja, ist auch nachhaltig.
Ja, stimmt. Ist bei
ist
mir
doch gar nicht mal dein scheiß Büronachbar hier. Das stimmt doch nicht.
Ich sehe es aber tatsächlich ähnlich. Also ich finde, man kann irgendwie auch eine Shorts ein, zwei, dreimal, einmal auf jeden Fall, einmal sollte man sie tragen, zwei, dreimal tragen. Und genau bei den anderen Sachen auch. Also ich mache tatsächlich auch immer den Geruchstest, wenn es jetzt einfach nur so ein bisschen voll geschwitzt ist. Gerade im Sommer ist es ja oft dann auch einfach irgendwie so, man ist so luftig unterwegs, dass man die Sachen gar nicht so richtig voll schwitzt. Also ich zumindest bin jetzt kein starker Schwitzer. Und dann geht das auf jeden Fall. Aber ich hatte auch schon Sachen, die ich nicht mal, wenn sie frisch gewaschen waren, tragen konnte. Also weil sie einfach alt waren. Und dann irgendwann hatten sie, das war so Synthetikmaterial, das hatte irgendwann so einen Geruch, dass ich es dann wegschmeißen musste. Mhm. War uns wirklich nach 5 Minuten, wenn man es anhatte, nach 5 Minuten roch der Kram. Das war echt komisch.
Ich erinnere mich da auch der Antworten und war da, als ich diese erhielt, überrascht, wie viele doch aber der Meinung waren, dass nach jedem Sport die Bekleidung einmal gewaschen werden muss.
Ich bin jetzt eine Woche über die Alpen gelaufen in den gleichen Klamotten. Ja. Grüße!
Eieiei.
Es war okay.
Ja, ich musste ja nicht mitlaufen, von daher war bestimmt okay.
War super.
Fragen wir Christiane nochmal. Also sie hatte ja auch
diese Bei mir war es genauso.
Habt ihr untereinander vielleicht mal getauscht?
Nein.
Gut.
Nein. Ena?
Ich ziehe dann nochmal eine Frage. Ich habe schon noch viel übrig.
Ich finde, wir sollten noch eine Runde machen danach.
Mhm. Ja. Okay. Wie sinnvoll ist es, jeden Tag zu laufen? Also, achso, nehmen möchte jemand von euch?
Nein, leg los.
Also es kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie weit. Wenn man jetzt gerade Laufeinsteiger ist, sollte man vielleicht nicht jeden Tag einen Marathon laufen gehen.
Ach so.
Wenn man jetzt kompletter Einsteiger ist, sollte man vielleicht auch generell nicht jeden Tag laufen gehen, weil man noch ein bisschen mehr Regeneration benötigt. Also kommt drauf an, wie geübt man ist. Aber grundsätzlich spricht für mich jetzt auch nichts dagegen, jeden Tag zu laufen, wenn man das gewohnt ist und wenn es einen glücklich macht und man nicht eine Verletzung hat und trotzdem laufen geht.
Perfekt.
Kann da nicht viel zu sagen.
Weil du eh jeden Tag laufen gehst?
Nein, also kann da nicht viel zu ergänzen. Nee, ich gehe auch nicht jeden Tag laufen. Ich bin doch Fan von Ruhetagen. Ich mache nicht unbedingt, ich sage immer einen Ruhetag pro Woche, aber es stimmt nicht. Also es kommt auch mal vor, dass es nur ein Ruhetag in 2 Wochen ist. Aber ich mache es dann genau wie Ela sagt. Es gibt dann kürzere Läufe, langsame Läufe, die jetzt nicht so wirklich belastend sind. Das kommt natürlich immer auf so die läuferischen Fähigkeiten an. Wenn man jeden Tag einen Marathon läuft, wird es, glaube ich, schwierig irgendwann. Das hält, glaube ich, keiner aus. Aber ja, ich finde es schwierig, wenn man meint, jeden Tag laufen zu müssen. Also wenn es wirklich halt diese Streak-Geschichten sind, wo man dann irgendwann entgegen des gesunden Menschenverstands weiterläuft, nach 5 Jahren, 6 Jahren, keine Ahnung wie viele Jahren, obwohl einfach der Körper sagt, du brauchst eine Pause. Ich hab da Leute ja im direkten Umfeld gehabt, die sehr viele Jahre jeden Tag gelaufen sind und das bitter bereut haben, weil sie wirklich sich in Verletzungen hinein trainiert oder ja, das ist ja gar kein Training, sondern in Verletzungen hineingelaufen sind. Deswegen, wenn es dann so ein Zwang ist, finde ich das nicht mehr cool. Aber wenn man Bock hat, jeden Tag zu laufen und man fühlt das richtig und da spricht körperlich nichts dagegen, machen.
Ja, nichts hinzuzufügen.
Dann zieh noch eine Frage.
Bin ich dran?
Mhm. Ja.
Du kannst es jetzt auf einmal ohne Brille lesen?
Nee, ich kann nichts lesen, tatsächlich nicht.
Aber du versuchst es gerade.
Das heißt, du hast dir bisher alle Fragen ausgedacht, die du...
Nee, eben hat er ja die Brille angezogen, hast. Aber jetzt gerade hat er sie...
Muss man bei jedem Wetter laufen aus dem März 2021, darf ich vorpreschen? Man muss nicht, aber man kann. Also es gibt kaum ein Wetter, bei dem man nicht laufen kann. Beim Laufen hat man immer so eine hohe, sage ich, Betriebstemperatur, dass man da selten, auch bei Starkregen oder bei Minustemperaturen, irgendein gesundheitliches Risiko eingeht. Und ich liebe es tatsächlich, durch alle Jahreszeiten zum Beispiel zu laufen. Also ich gehe, wenn ich an dem Tag vorhatte, laufen zu gehen, gehe ich bei jedem Wetter laufen. Aber es muss natürlich keiner. Nein. Man kann es aber bei jedem Wetter.
Ja, also man kann wirklich bei eigentlich jedem Wetter laufen. Im Zweifel ist es anstrengender, weil es besonders heiß ist oder besonders windig oder nervig, weil es besonders viel doll regnet, keine Ahnung. Und ich kenne das auch bei mir. Also wenn es jetzt irgendwie regnet, bevor ich loslaufe, dann ist meine Lust auch oft überschaubar. Sobald ich dann 5 Minuten gelaufen bin, finde ich den Regen eigentlich immer ganz cool. Also das ist so ein Ding bei mir. Also ich laufe auch eigentlich bei jedem Wetter.
Ja, geht. Also so ein Hagelschauer ist mitunter unangenehm, aber auch das schafft man.
Ja. Was war so das Unangenehmste?
Stimmt, natürlich die Einschränkung.
Gewitter?
Ja. Stimmt. Gewitter muss man nicht auf ausgesetzten Strecken sollte man dann nicht laufen. Stimmt, das müssen wir einschränken.
Fühlt sich nicht
und
gut an.
Und eventuell noch Glatteis.
Stimmt.
Ja, das stimmt.
Ja, verdammt. Nee, ja. Glatteis auch nicht.
Aber ich habe in Hamburg erlebt. Ist Glatteis Wetter?
Ja, stimmt.
Oder Bodenbeschaffenheit.
Ja, aber wenn das Wetter Glatteis bedingt, dann, das habe ich sogar tatsächlich in Hamburg mal erlebt.
Ich auch.
Dass ich einen Tag nicht laufen gehen konnte.
Ich bin auch
auf Laufband
gegangen einmal.
Ja. Stimmt.
Stimmt, ja.
Ja.
Ja, auf eigentlich kann man fast immer laufen. Ich bin dran, oder?
Ja.
Ja, du bist dran.
So reiche mir den Topf. Sollte ein sportlich gesunder Lebensstil vom Arbeitgeber belohnt werden?
Ein sportlich gesunder Lebensstil vom Arbeitgeber belohnt werden.
Das ist ein Thema, wo ich vor einem Jahr gesagt hätte, ja, auf jeden Fall. Und dann aber... ich weiß gar nicht mehr, doch, ich weiß, mit wem ich drüber gesprochen habe, eines Besseren belehrt wurde. Also deswegen sage ich nein. Also sowohl weder vom Arbeitgeber noch von der Krankenkasse. Weil ich dazugelernt habe, dass es viele Menschen gibt, die keinen Sport treiben können, aus bestimmten Gründen. Das ist jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe, die hier zuhört natürlich. Läuferinnen und Läufer sind meist in der Lage zu laufen, hoffe ich. Aber es gibt einfach Menschen, die durch eine Beeinträchtigung nicht laufen oder keinen Sport treiben können. Und genau, wenn die dann dadurch diskriminiert werden würden, dass sie bestimmte Vorteile des Arbeitgebers oder eben auch von Krankenkassen nicht erhalten würden, dadurch wäre das auf jeden Fall... sehr ungerecht. Und von daher, nein.
Ich würde eher ein Ermöglichen draus machen. Also es vielleicht nicht belohnen, aber es möglich machen im Sinne von eine Duschmöglichkeit haben, damit man in der Mittagspause Sport machen kann. Oder ja, weiß ich nicht, ob so ein Stehschreibtisch schon dazugehört. Solche Dinge, ja.
Ich nicke wieder laut.
Wie sinnvoll ist es, nüchtern zu laufen? War unsere Frage in der Oktoberausgabe 21.
Kann man das diskutieren?
Ja,
kann
man das diskutieren.
Natürlich. Ja, bin ich gespannt, was der
Soll
Coach
ich dazu bekommt. Was sagen?
Du bist doch der moderne Coach.
Ich bin doch der moderne Coach.
Es ist wie hier ein Streitgespräch.
Nein. Ganz reflektiert. Sage ich jetzt einfach mal. Ganz objektiv betrachtet, wissenschaftlich fundiert. Ich mache die meisten meiner Läufe ja tatsächlich nüchtern, weil ich aufs Frühstück verzichte und mittags meist laufe. Das betrifft aber tatsächlich nur die dödeligen, langsamen Dauerläufe. Sobald das Training intensiver wird oder länger wird, verpflege ich mich vorher und dann auch währenddessen. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was da anzuraten ist. Also man kann morgens, mittags nüchtern laufen, wenn man vorher eben nichts gegessen hat. Das kann auch dazu führen, dass sich der Fettstoffwechsel ein wenig optimiert, was ja meist der Hintergedanke dabei ist. Aber so richtig vorteilhaft ist das nicht. Also es ist auch tatsächlich eher so, dass die Nachteile überwiegen, wenn man jetzt wirklich nüchtern läuft. Das heißt, wenn man abends im Zweifel schon auf die Kohlenhydrate beim Essen verzichtet, dann schläft, dann sind die Kohlenhydratspeicher am nächsten Tag nicht voll. Wenn man dann läuft mit leeren Kohlenhydratspeichern, kann man nicht die Leistung bringen, die man bringen möchte. Man ist anfälliger für irgendwelche Infekte und hat eigentlich nicht den Vorteil, den man sich davon erhofft. Zumal ja heute auch das Thema Fettstoffwechsel. Man trainiert immer alle möglichen Stoffwechselvorgänge in seinem Körper. Egal, ob man nüchtern trainiert oder nicht. Also selbst wenn man nach einem Frühstück läuft, trainiert man seinen Fettstoffwechsel zu einem bestimmten Teil. Und gerade wenn man jetzt hinsichtlich an Wettkämpfe denkt, dann verpflegt man sich ja währenddessen oder sollte das dann auch schon im Training üben. Deswegen ist mein Ratschlag tatsächlich immer, so wie ich es auch selber handhabe, Nüchternläufe tatsächlich nur, wenn es kurz und langsam ist und sobald es länger ist, sobald man wirklich trainiert, nicht nüchtern laufen und sogar währenddessen die Verpflegung üben, die man dann auch am Ende im Wettkampf zu sich nimmt. Dass man da den Körper dahin trainiert, dass er überhaupt in der Lage ist, Kohlenhydrate, Energie aufzunehmen. Also das ist da viel gewinnbringender als versuchen, seinen Fettstoffwechsel durch Nüchternläufe zu trainieren.
Sehr gut. Ja. Nächste Thema, oder?
Jeder hat nichts zu sagen.
Ich könnte jetzt sagen, ich mache das ganz unvorbildlich. Ich laufe ganz oft nüchtern, aber merke dann so, dass ich Hunger bekomme und denke, wenn ich was gegessen hätte, könnte ich jetzt wahrscheinlich schneller laufen. Also
hört auf, aber Henning. Ist ja genau das Beispiel. Ja, ich glaube, bei den meisten ist es auch echt so ein Zeitding. Ne? Die laufen dann morgens, wollen vorher nichts essen. Und dann geht das, wie gesagt, das geht ja auch meistens, ist ja vollkommen okay. Aber sobald es dann länger wird oder sobald ihr irgendwie trainiert für Wettkämpfe, frühstückt und nehmt Zeug zu euch währenddessen. Auch noch ein Punkt, der die Leistungsexplosion erklärt übrigens. Die Verpflegung während des Wettkampfs und während des Trainings, die dazu führt, dass man mehr trainieren kann und weniger
trainieren. Aber hatten wir das nicht auch erwähnt in
dem Zusammenhang? Ja, nicht direkt, oder? Medizinische Betreuung war... Ja, genau. Ist auf jeden Fall ein Punkt. Ja.
Okay.
Wer ist dran? Ich? Schon wieder?
Ach, fangen wir noch eine Runde?
Juhu!
Wir machen einfach immer weiter.
Warte.
Okay, diese Runde machen wir
noch. Eine Runde machen wir noch.
Okay, letzten drei Fragen. Oder Themen.
Das gab's, also das war sehr außergewöhnlich, dass wir diese Frage mal gestellt haben, weil da gab es jetzt nicht viel zu diskutieren. Sonst heißt es ja bei Tacheles, dass man irgendwie Meinungen gegeneinander stellen kann. In diesem Fall haben wir gefragt, was ist das Schönste am Laufen? Was ist das Schönste am Laufen? Da wurde einfach...
Das Nüchternlaufen.
Das gibt es ja nicht zu diskutieren. Was ist das Schönste am Laufen? Das ist sehr individuell. Also für mich...
Ja.
Hat sich das völlig verändert, was das Schönste am Laufen ist. Über 4,5 Jahrzehnte, die ich laufe, war früher das Schönste am Laufen etwas anderes als das, was heute das
Schönste
ist.
Dann nehmen wir uns mal mit. Was war das Schönste früher? Aus jedem Jahrzehnt. Ein Best-of.
Nee.
Aus den 70ern, 80ern und 90ern.
Nee, das Schönste am Laufen war früher, wenn man irgendwie die Früchte geerntet hat, für die man jeden Tag zweimal gelaufen ist und also irgendwie jeden eine Tag neue zweimal. Bestzeit aufgestellt hat. Das war dann... So die Erfüllung und das Schönste. Heute ist für mich das Schönste am Laufen tatsächlich, ich habe das, glaube ich, schon oft genug jetzt hier auch erzählt, dass ich durch das Laufen und beim Laufen so komplett bei mir bin. Also weg bin von allem anderen, was so gerade die Welt und mich bewegt. Und das sind ja oft auch viele, viele negative Dinge. Und komplett bei mir bin. Und im Idealfall komme ich von der Stunde Laufen oder halben Stunde Laufen zurück und weiß gar nicht mehr, wo ich war und habe an nichts gedacht. Das ist so reinigend. Das ist so. Also so geht mir das. Das ist das Schönste. Und das habe ich auch tatsächlich, dieses Gefühl oder diesen Prozess oder auch diese hormonelle Situation vermutlich, die habe ich tatsächlich nur beim Laufen. Die habe ich sonst gar nicht. Die kann ich auch nur durch das Laufen erwirken. Also vermutlich können das andere auch durch Yoga oder durch andere Dinge. Ich kann das durchs Laufen. Und das finde ich das Schönste am Laufen. Aber das ist sehr individuell jetzt.
Oh, ich bin dran.
Wenn du möchtest.
Ja, ehrlich gesagt, ja. Ich denke noch ein bisschen an meine Antwort rum. Ich glaube, es geht für mich in eine ähnliche Richtung. Es ist so ein Freiheitsgefühl, das ich habe beim Laufen. Ja, also sowohl im Sinne von körperlich, dass man irgendwie so frei ist, einfach durch die Gegend zu rennen. Auch so, dass man überall hin kann. Also man ist auch ja nicht limitiert wie auf dem Fahrrad oder in einem Auto, wo man dann irgendwie an Straßen gebunden ist und das beim Laufen überhaupt nicht so. Also ja, da ist mal ein Zaun, da kann man notfalls auch drüber klettern. Heißt jetzt nicht, dass ich das immer tue, aber ich habe das Gefühl, dass ich das jederzeit könnte und das schätze ich sehr.
Darf ich zwei Sachen sagen?
Darf ich zwei Wochen antworten,
ja. Zwei Wochen. Haben wir so viel Speicherplatz auf der Karte?
Zwei Wochen, ja.
Ich schwanke so ein bisschen zwischen dem zu sehen, was man früher konnte und dann festzustellen, was man heute kann. Und das gar nicht hinsichtlich Bestzeiten, die gehören irgendwie natürlich dazu, aber tatsächlich dass man heute viel länger laufen kann, dass man weiterlaufen kann, dass man mehr laufen kann, dass man einfach heute Dinge kann, die man sich vor Jahren nicht mehr vorstellen konnte. Und immer wieder aber zurückzublicken und das dann mit den Sachen zu vergleichen, die man eben früher konnte. Und dann festzustellen, ah, das ist krass, man entwickelt sich irgendwie weiter. Das finde ich total geil und faszinierend, immer wieder das festzustellen, weil ich bin auch jemand, der gerne zurückblickt, der irgendwie bei Strava, so alte Aufzeichnungen sich anschaut und dann so denkt, ah ja, krass, das war früher dein Ding und jetzt heute. Aber ich glaube, inzwischen hat das oder haben die Möglichkeiten, die sich mir durchs Laufen bieten, das so ein bisschen abgelöst. Also tatsächlich, dass ich durchs Laufen, durch die Fitness, die ich das durchs Laufen auch gewonnen habe, in der Lage bin, an alle möglichen Orte zu kommen und sehr viel von dieser Welt zu sehen. Ich glaube, das ist etwas, was ich am Laufen total faszinierend finde. Also, dass ich viel, viel, viel mehr sehe, als würde ich nicht laufen. Ich laufe auf Berge, ich laufe durch irgendwelche Städte, ich laufe in irgendwelchen Gegenden, die ich ansonsten sicherlich nicht betreten hätte. Und vor allen Dingen bin ich denen total nah, dadurch, dass ich ja wirklich laufe und nicht irgendwie mit dem Auto einfach durchfahre. Also tatsächlich die Welt zu erlaufen, finde ich einen ziemlich coolen Aspekt beim Laufen.
Das finde ich ja spannend. Also nicht das Laufen an sich, sondern das Laufen nur als Medium für anderes. Dass du so deinen Horizont erweitert hast oder dass du andere Menschen kennengelernt hast oder Länder oder...
Auch das gehört irgendwie dazu. Okay. Ne? Also es ist ja irgendwie auch ein Lifestyle. Ne? Also bei mir spielt das Laufen halt wirklich eine große Rolle. Ich umgebe mich quasi nur noch mit dem Thema Laufen. Von daher gibt es so viele positive Aspekte, tatsächlich auch, wie du sagst, so Freundschaften, Möglichkeiten. Auch hier der Job, würde ich nicht laufen, hätte ich den Job hier nicht. Ne? Also von daher gibt es irgendwie so ganz viele Dinge, die man da anführen kann. Aber ja, wirklich so in der Lage zu sein, auf dem Berg zu laufen, ist, glaube ich, so die simpelste Antwort.
Okay.
Ja. Das kann man halt nur, wenn man läuft.
Ja,
so,
ja,
ne?
ja. Gut.
Ja. Noch eine Frage? Ich war dran, ne?
Du bist dran.
Einmal nochmal du, einmal Ela.
Ah. Frage aus der Juni-Ausgabe 21, die ich tatsächlich nicht beantworten kann. Oh. Was taugen Lauf, Kleidung und Schuhe vom Discounter?
Was die taugen?
Ja. Kann ich nichts zu sagen.
Aber wir haben sie doch in der Redaktion immer wieder schon getestet. Also
ich
der
bin
Kollege,
nicht damit gelaufen.
Du bist nicht damit gelaufen, okay.
Ich kann was dazu sagen. Ich bin mit manchen Teilen gelaufen und manche davon fand ich echt in Ordnung, andere nicht ganz so, aber das ist bei anderen Sachen auch der Fall, ehrlich gesagt. Zu Schuhen kann ich nichts sagen. Also das waren hauptsächlich Textilien, wie eine Hose und ein T-Shirt, sowas. Was natürlich halt nur die Funktionalität beinhaltet. Also über die Herstellungsbedingungen kann ich leider nichts sagen, das weiß ich nicht.
Also wir haben ja einen Kollegen, Urs, der eigentlich schon immer seit Discounter auch Laufartikel anbieten, diese immer kauft und auch testet. Und ich glaube, man kann als Fazit aus seinen Tests ziehen, ja, man kann mit denen laufen, aber in der Regel haben sie nur bedingt die Funktionalität, wie meist dann sehr viel teurere Schuhe. Und auch keine so lange Haltbarkeit. Es gibt keinerlei Beratung beim Discounter. Das muss man auch wissen. Ich glaube,
Ja, jetzt, ich glaube, man kann es denen, die wirklich knapp bei Kasse sind, die nicht viel Geld haben und trotzdem gerne auch diesen Sport treiben wollen, denen kann man ruhig sagen, auch mit einem Schub vom Discounter kannst du beginnen zu laufen. Wenn du aber dann Laufumfänge und Intensitäten steigerst, dann bist du auch aus gesundheitlichen Gründen bestens beraten, Schuhe nicht vom Discounter zu nutzen. Bei der Bekleidung ist es so, da muss man sagen, da haben wir auch Bekleidung vom Discounter immer wieder getestet. Da war teilweise die Qualität genauso gut wie die von bekannten Herstellern. Da ist einfach aber auch das Problem, dass man da auch keinerlei Beratung bekommt und man in der Regel Umtauschprobleme hat und auch die Angebotszeit eine sehr, sehr kurze ist. Nicht alle Größen immer verfügbar sind. Ja, also gibt es schon dann auch Herausforderungen nochmal.
Ja. Nächste Frage.
Letzte Frage. Ich muss nämlich gleich los.
Wohin denn?
Ich habe einen Call mit einem Laufcoaching-Kunden. Ja, es gibt ja bei uns das Angebot der individuellen Trainingsbegleitung und Planung. Und das nennt sich Laufcoaching. Wer sich dafür interessiert, ist jetzt Werbung.
Ja, aber das war vor allen Dingen nicht geplant. Ich dachte, du fährst irgendwo hin.
Nein, ich habe tatsächlich einen Call mit einem der Laufcoaching-Kunden. Kunden, sage ich. Nein, ein Laufcoaching-Athleten. So, der von mir beraten wird.
So, Ela hat eine gute Frage.
Sollte man mit Smartphone laufen?
Nein.
Nee, finde ich auch.
Ich bin in meinem ganzen Leben, würde ich behaupten, vielleicht 5-mal von 500.000 Läufen mit einem Smartphone gelaufen, weil ich bei dem Lauf unbedingt erreichbar sein wollte oder weil ich mich irgendwo bewegt habe, wo ich Angst hatte, ich muss, wenn mir irgendwas passiert, jemanden rufen können oder
darum sowas. Geht's.
Weiß ich nicht, aber sonst auf keinen Fall.
Ja, nein. Dann möchte ich auch nochmal ausführen. Also nicht mit dem Handy am Arm laufen und irgendwie sich von der App sagen lassen, dass man für den letzten Kilometer 6 Minuten 23 gebraucht hat, weil das ist nervig.
Deswegen ist es gut, dass wir das jetzt differenzieren.
Ja, genau. Also es gibt ja wirklich Leute, die haben so ein Handy am Arm und laufen damit. Und weil sie das als Uhr nutzen, zur Aufzeichnung, wie auch immer, kann man machen. Ich würde es nicht tun, weil es mich einfach auch da an der Position stört. Und man kommt ja auch nicht so richtig gut dran. Aber diese Ansagen, diese automatischen von diesen Apps, die man dann so beim Passieren der Leute hört, regen mich richtig auf. Genau. Und ansonsten habe ich natürlich auch bei manchen Läufen Smartphone dabei, gerade beim Traillaufen, weil ja, kann immer was passieren. Und wenn man dann irgendwie um Hilfe rufen muss, dann ist es gut, wenn man ein Handy dabei hat. Und das ist halt heutzutage ein Smartphone. Aber nicht, um damit zu laufen am Arm. Egal. Nein.
Ja, ich habe außerdem gelogen. Natürlich habe ich schon sehr viel öfter als 5-mal ein Smartphone dabei gehabt, weil wenn wir unsere Camps machen. Mhm. Werbung! Nein, tatsächlich, wenn wir unsere Camps machen, nehme ich es bei jedem Lauf mit.
Fotos zu machen?
Nee, weil wir oft in verschiedenen Gruppen laufen und wir unter den Coaches in Kontakt bleiben wollen, falls mal in irgendeiner Gruppe irgendwas passiert, dass man da so reagieren kann.
Stimmt. Wir brauchen so Walkie-Talkies.
Ja.
Grüne für Lenatz.
Also wenn ich jetzt in einer zu betreuenden Laufgruppe als Coach mit dabei bin, dann habe ich auch das Handy dabei. Also von daher kommt das jetzt insgesamt auch sehr, sehr, sehr viel mehr als 5-mal. Aber ich persönlich, wenn ich alleine laufe, nehme es eigentlich nie mit.
Ich nehme es dann manchmal mit, wenn ich in Sorge bin, mich zu verlaufen.
Ja.
Dann ist das mein Backup.
Stimmt.
Ja. Weil man dann ja bei Google Maps gucken könnte, wo man gerade ist. Ja.
Komisches Thema zum Abschluss. Komm, eins machen wir noch, Grüning.
Nein, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss los. Ihr könnt ja noch eins machen ohne mich. Und könnt dann mal einfach so tun, als ob ich dabei wäre.
Nein.
Die restlichen Fragen sparen wir für eine irgendwann nochmal Folge in Zukunft auf.
Ja. Das ist auf jeden Fall interessant.
Eure Meinung interessiert uns natürlich auch zu allen eben genannten Fragen. Bitte schicken.
Und?
Haben Sie ja schon.
Falls man so eine richtig gute Tacheles-Frage weiß, auch gerne schicken.
Ah, danke. Ah,
ein Tacheles-Themenvorschlag.
Ja, bitte, Themenvorschläge. Ja, an wohin soll man sie schicken?
leserservice@runnersworld.de
runnersworld.de.
Korrekt.
Dann landen sie direkt bei mir.
Hehe.
Genau.
Ja, das wäre cool, wirklich. Wirklich, wirklich. Ja, gerne. Tolle Tacheles-Themen. Her damit.
Und wenn ihr mit Martin telefonieren möchtet, müsst ihr nur ein Laufcoaching buchen.
Ja, das ist mehr als
schon wieder Werbung.
Es wird geteamst. Ah, da,
der Wecker.
Tatsächlich jetzt. Leute, ich muss rausrennen. Ich lasse euch jetzt alleine hier.
Okay. Tschüssi. Dann
tschüss.
Müssen wir noch auf irgendwas hinweisen, Ela? Wenn Martin hier rauspoltert, nicht über die Schuhkartons fallen.
Tschüss.
Das waren sie, ganz viele Fragen aus dem Laufkosmos und unsere Antworten darauf. Somit sind wir jetzt schon fast an dem Punkt, wo wir Tschüss und bis zum nächsten Mal sagen. Aber hier nochmal die kurze Erinnerung, wenn euch eine gute Tacheles-Frage einfällt, dann schreibt sie uns, wie gesagt, gerne an leserservice@runnersworld.de und abonniert natürlich gern unseren Podcast, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Wir sagen Tschüss und hören uns dann beim nächsten Mal.